It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise. Heute ist mal wieder der Christopher an der Reihe, aber erstmal begrüße ich ihn. Hallo Christopher.
Hallo Kai.
Was hast du denn für ein schönes Thema vorbereitet für uns?
Ja, ich befinde mich ja gerade so im Fermentationsthema und nachdem ich in meiner letzten Folge, die ich produziert hatte, so generell was über die Fermentation erzählt habe und die Anfänge, werde ich mich jetzt einem bestimmten Gericht zuwenden, was sehr stark mit der Fermentation zu tun hat und wahrscheinlich auch eines der bekanntesten fermentierten Gerichte ist, nämlich Kimchi. Ich weiß gar nicht, der Kimchi, das Kimchi, ich sage mal nur, also ich sage jetzt einfach Kimchi und versuche einen Artikel zu vermeiden. Genau, Kimchi ist ganz grundsätzlich ein fermentiertes Kohlgericht, was aus Korea kommt und auch sehr stark mit der koreanischen Kultur verbunden ist. Ich würde mal sagen, es gibt, glaube ich, kein Land, in dem ein einziges Gericht so stark in die Kulinarik eingewoben ist wie Kimchi in Korea. Also vielleicht irgendwie Ketchup in den USA oder Pommes in den USA, ich weiß es nicht.
Stimmt. Also ich war zwar noch nicht in Korea, aber man hört so, dass bei jedem Gericht quasi zu jeder Mahlzeit des Tages in Korea ein kleines Schälchen Kimchi auf dem Tisch steht.
Ja, genau. Also es ist quasi so als Beilage ist es fast überall dabei. Und das, wie wir gleich hören werden, gab es auch schon einige Krisen um das Thema Kimchi in der koreanischen Politik. Genau, also die ersten Aufzeichnungen zum Thema Kimchi gibt es aus der Drei-Reiche-Periode Koreas. Das ist etwa um die Zeitenwende, also zwischen 37 vor Christus bis 7 nach Christus war Korea in drei Königreiche aufgeteilt und es gibt aus einem Geschichtsbuch über diese Zeit, ein chinesisches Geschichtsbuch aus dem Jahre 289 nach Christus, gibt es quasi Aufzeichnungen über diese Periode, wo erwähnt wird, dass die Koreaner besonders gut sind darin, Kohl zu fermentieren und dass sie besonders viel davon essen und dass sie das auch sehr gut können. Und das ist quasi so die erste Überlieferung zum Thema Kimchi. Und diese Entwicklung von fermentiertem Essen oder von Kimchi kommt auch nicht von ungefähr, denn während der Silla-Dynastie, also das ist quasi der größere Zeitraum zwischen 57 vor Christus und 935 nach Christus. Das ist quasi wahrscheinlich eine Herrscherfamilie, die Silla, die dort geherrscht haben über diesen doch fast schon tausendjährigen Zeitraum, verbreitete sich auch der Buddhismus in Korea und der Buddhismus ist ja sehr eng mit einer vegetarischen Lebensweise verbunden und wie ich ja schon in meiner letzten Folge erklärt habe, ist ja, wenn man vegetarisch lebt, ist wichtig, dass man bestimmte B12-Vitamine und Mineralien zu sich nimmt über einen anderen Weg und da eignet sich halt fermentiertes Essen ganz hervorragend dazu, gerade im Winter und deswegen fing man halt dort an, vermehrt Kohl zu fermentieren und ja, so wurde auch der Siegeszug, nenne ich es mal, des Kimchis begünstigt, einfach dadurch, dass viele buddhistische Koreaner dann angefangen haben, vegetarisch zu leben. Einen großen Unterschied zu unserem heutigen, was wir heute als Kimchi kennen, ist, dass es nicht scharf war. Denn die Chilischote kommt ja aus Südamerika und war halt in komplett Asien nicht bekannt. Das ist, also für mich war das so diese Erkenntnis ganz erhellend, weil scharfes Essen ist ja quasi, was wir ureigen, also ist ja eine der größten Eigenschaften der asiatischen Küche, dass es halt besonders scharf ist. Und klar, es gab schon Pfeffer zu der Zeit in Asien, aber die Chilischote wurde erst im 17. Jahrhundert von Südamerika nach Asien importiert, nämlich von den Portugiesen. Und die erste Erwähnung der Chilischote findet sich in einem koreanischen Text 1614. Und dann dauerte es noch mal ein paar hundert Jahre, bis es auch üblich war, dass man Chilischoten in Kimchi verwendet. Und das moderne Kimchi, wie es wir heute kennen, also mit diesem, nennt sich ja Gochugaro, also dieser klassischen koreanischen Chili-Mischung, das ist erst seit dem 19. Jahrhundert so. Also so 1800 irgendwas hat das halt angefangen, dass man halt sehr viel Chili in das Kimchi getan hat. Und davor war es einfach nur in Salzlake fermentiert und hatte da auch schon einen sehr würzigen Geschmack einfach durch die Fermentation. Wahrscheinlich hat man noch andere Gewürze reingetan, die man damals hatte, aber das Chili im Kimchi ist erst seit dem 19. Jahrhundert üblich.
Interessant.
Ja, fand ich extrem interessant, weil Kimchi, also ist ja schon von der Farbe her, diese rote Chili-Paste gibt dem Kimchi ja auch eine sehr signifikante Farbe und dass das erst seit, ja, 200 Jahren tatsächlich üblich ist, das fand ich schon sehr spannend. Und zeigt auch, also Kimchi ist im Grunde ein Globalisierungsgericht, weil es erst möglich wurde, dadurch, dass zum Beispiel die Portugiesen angefangen haben, globalen Handel zu betreiben. Also sie haben wahrscheinlich den Chili auch dazu benutzt, um bei den Koreanern andere Sachen einzukaufen. Dann während des Vietnamkrieges gab es eine interessante Begebenheit. Also Südkorea hat ja ist ja schon sehr lange, im Grunde seit dem Koreakrieg, mit den USA eng verbündet und war demnach auch beteiligt auf amerikanischer Seite im Vietnamkrieg in den 60er und 70er Jahren. Und der südkoreanische Präsident Park Chung-hee reiste in die USA zu Lyndon B. Johnson, und während er dort war, hat er B. Johnson darüber aufgeklärt, dass es extrem wichtig ist für die koreanischen Truppen, dass sie genügend Kimchi an der Front haben und dass es extrem auch wichtig ist für die Moralität und quasi die Kampffähigkeit der koreanischen Truppen, dass sie regelmäßig Kimchi essen können. Und er meinte dazu, Koreaner vermissen Kimchi mehr als ihre eigenen Frauen. Und und das führte dazu, dass die USA dafür halt gesorgt hat, dass ihre koreanischen Verbündeten immer genügend Kimchi in der Frontverpflegung haben. Und Park Chung-hee ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Also in Wikipedia steht, das ist einer der kontroversesten Politiker der koreanischen Geschichte oder der modernen koreanischen Geschichte. Es war auch der Präsident, der quasi einerseits diesen Aufschwung als technologisches Fortschrittsland angefangen hat. Also der war hat sich sehr verdient gemacht um Korea, um das halt als dieses moderne Land hervorzubringen, das es heute ist, war aber auch ein sehr autoritärer Herrscher. Also war demokratisch gewählter Präsident, aber war doch sehr autoritär und hat halt viele Demonstrationen und Demokratiebewegungen niedergeschlagen und ist demnach sehr umstritten in der koreanischen jüngeren Geschichte. Aber hat sich halt auch, also im Zusammenhang mit Kimchi darum gesorgt, dass halt die koreanischen Truppen Kimchi haben. 1996 gab es dann den japanisch-koreanischen Kimchi-Streit. In Japan gibt es nämlich dieses Kimchi, und Kimchi ist auch gesalzener Kohl, der halt quasi eingemacht wird, aber er wird nicht so stark fermentiert, also hat nicht quasi diesen typischen Kimchi-Geschmack. Und die Koreaner haben sich dafür dann eingesetzt, dass Kimchi international quasi in der koreanischen Form anerkannt wird. Also dass, wenn man auf ein Gericht Kimchi schreiben will, dass es halt fermentierter Kohl sein muss in irgendeiner Weise. Und da gibt es tatsächlich eine internationale Einrichtung für den Codex Alimentarius. Das ist eine Organisation, die Teil der Weltgesundheitsorganisation ist, also der WHO. Und dort werden Standards festgelegt, internationale Standards festgelegt, wie bestimmte Gerichte zubereitet werden sollten, müssen, können. Also es ist wahrscheinlich dann, für bestimmte Länder verpflichten sich dann dazu, den Codex Alimentarius einzuhalten, und dort wurde dann 2001 festgelegt, dass Kimchi fermentierter Kohl sein muss. Es wird aber keine Mindestfermentationszeit oder irgendwie Werte von bestimmten Lactobakterien angegeben, und es wird auch nicht angegeben, welche Zutaten da noch reinkommen. Also es wird nur festgelegt, okay, Kimchi ist gleich fermentierter Kohl, und seit 2001 ist das auch internationaler Standard dann. Dann 2008 flog der erste koreanische Astronaut Ko San zur ISS, und das war eine sehr große Geschichte für Korea, weil, wie ich gesagt habe, Korea seit Park Chung-hee ein sehr technologisch fortschrittliches Land und hatte trotzdem bis 2008 keinen eigenen Astronauten ins All gebracht. Und andere Länder wie Afghanistan, Indien hatten das schon viel früher, klar, weil sie halt enger mit der Sowjetunion oder dann Russland verbündet waren, und das immer auch Teil so der sozialistischen Bruderpropaganda war, dass man halt irgendwelche afghanischen Forscher zur ISS oder früher auch zu mir geschickt hat. Und Korea hatte das bisher nicht geschafft und hat dann 2008 Ko San hochgeschickt und haben dann auch für mehrere Millionen US-Dollar Weltraum-Kimchi entwickelt. Denn Kimchi hat zwei Probleme, was es von einem Weltraumflug abhalten würde. Nämlich eins, dass es sehr viele Bakterien enthält und man bei Raumflügen immer dafür sorgen müsste, dass, also Bakterien, das ist immer schwierig, wenn die rauskommen, dann können die irgendwelche Experimente verfälschen oder
kontaminiert werden, ja.
Genau, kontaminiert werden und generell.
Davon abgesehen entsteht, die Gärung hört ja nie auf, es genau. Entsteht CO2 und Behälter könnten halt explodieren.
Genau, und das will man halt alles nicht, und dann kommt auch noch der Geruch. Ich meine, wenn du dich dich da in so einer 3 Quadratmeter Kapsel bewegst, dann willst du nicht, dass da jemand eine Kimchi-Dose aufmacht. Es gab dann aber einen Wissenschaftler, der an diesem Projekt leitend beteiligt war, Lee Ju-won. Ich hoffe, da spreche ich richtig aus. Entschuldigt, wenn ich hier die koreanischen Namen nicht 100% korrekt ausspreche. Also Lee Ju-won hat dann angefangen, also als Teil eines Forschungsteams, Kimchi einerseits quasi so herzustellen, dass man, wenn der quasi der Fermentierungsprozess abgeschlossen ist, dass man dann alle Bakterien abtötet. Das haben sie dann durch Bestrahlung hinbekommen. Und auch, dass es, ich glaube, sie haben gesagt, um ein Drittel weniger riecht. Ich weiß nicht, wie man sowas messen kann, wie stark etwas riecht, aber es muss dann doch geruchsarmer gewesen sein und dieses Kimchi wurde dann mit hochgenommen. Und tatsächlich hatte Lee Ju-won die ersten Kimchi-Proben, an denen er experimentiert hat, einfach von seiner Mutter bekommen. Fand ich ganz nett noch, dass die dann halt nicht irgendwie Kimchi selber gemacht haben, sondern er hat einfach von seiner Mutter das Kimchi zu Hause mitgenommen und daran rum experimentiert. Und das ist auch tatsächlich jetzt nicht nur für die Raumfahrt relevant, sondern war auch ein wichtiger Schritt, um halt Kimchi international transportierbar zu machen. Also mittlerweile gibt es ja auch in vielen Asialäden so kleine Kimchi-Döschen, wo man dann so fertigen Kimchi kaufen kann. Und das war bis 2008 noch recht schwer, weil halt klar, es ist ein Fermentationsprodukt, das fermentiert immer weiter, wenn man es lässt. Und man will ja auch nicht eine kontinuierliche Kühlkette da unbedingt aufrechterhalten müssen. Und deswegen ist diese Entwicklung dieses nicht mehr bakteriellen Kimchis nach der Fermentation schon extrem wichtig gewesen, einfach für die internationale Kimchi-Produktion.
Was ja streng genommen den gesundheitlichen Wert dieses fermentierten Produktes wieder ein bisschen reduziert. Da geht es dann halt eher um den kulinarischen Aspekt, dass man eben auch diesen kulturellen Aspekt, dass man Kimchi halt haben kann, wenn man es möchte oder auch überall hin verschicken kann. Ja. Aber man möchte ja eigentlich ein fermentiertes Produkt, das auch wirklich am Leben ist.
Genau, und ich glaube, viele koreanische Hausfrauen würden auch morden, wenn da eine Dose Kimchi über ihre Türschwelle kommen würde.
Ja, ja.
Genau, 2010 gab es dann tatsächlich eine koreanische Kimchi-Krise, weil starke Regenfälle die Ernte ruiniert haben. Also einerseits die Ernte von Kohl und auch die Ernte der Chilischoten und weiterer Zutaten, sodass halt die Preise für Kohl und Chili und andere Gewürzzutaten einfach explodiert sind. Und wenn du dann halt ein Land hast, was im November kollektiv Kimchi macht und dann sehr unzufrieden werden, wenn sie kein Kimchi haben, da muss man als Regierung schon gegensteuern. Und deswegen hat die koreanische Regierung ausnahmsweise im Zusammenhang mit Kimjang, also diesem traditionellen Kimchi-Produktionsfest, die Importzölle für Kohl und Chilischoten gesenkt. Aber auch nur zu diesem Zeitpunkt. Und so war halt 2010 die Versorgung mit Kohl und Chili gesichert und auch für einfache Leute erschwinglich. Es ist tatsächlich so, ich habe da im Saveur, ich weiß nicht, das ist so ein Magazin, so ein Kulinarik-Magazin, ich glaube, es heißt Saveur, sehr interessanten Artikel von 2008, glaube ich, gelesen, von einer Journalistin, die mal quasi bei so einer koreanischen Familie zu Besuch war, während Kim Jong. Und das ist tatsächlich so, dass die meisten Leute dann so einen Schrebergarten haben, wo sie den Kohl dann anbauen. Und wenn dann Kim Jong ist, dann ernten sie diesen Kohl. Und ich glaube, da hatte die Mutter der Familie irgendwie 24 Kohlköpfe geerntet. Und dann gehen die halt auf den Markt und kaufen irgendwie 4 Taschen voll mit Chili und anderen Zutaten. Und dann wird halt ein Wochenende lang nur Kimchi gemacht. Also das ist, den Artikel kann man sich, werden wir mal verlinken. Das ist interessant, ist wirklich sehr interessant zu lesen. Und da wird auch von Sonmat gesprochen, dem Geschmack der Hände, also dass viele beim Kimchi-Prozess auch 100% auf Handarbeit setzen, dass es auch viele Kimchi-Manufakturen gibt, wo es einfach gesagt wird, Kimchi schmeckt nicht so gut, wenn es aus der Maschine kommt, sondern man muss da quasi mit der Hand, da muss jemand mit der Hand quasi reingegriffen haben. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch so eine traditionelle Sache, aber ich kann mir gut auch vorstellen, ich meine, an unseren Händen sind immer verschiedene Bakterien, Pilzsporen und andere Sachen, dass wenn jemand mit einer Hand in so das Kimchi reingeht, dass da nochmal andere Bakterienkulturen auch entstehen, als wenn das in so einer super sterilen Maschine alles zusammengemischt wird. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es da irgendwelche Effekte gibt. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zu einem längeren Streit zwischen Korea und China. Also in Korea gibt es tatsächlich sehr viele antikoreanische Einstellungen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Südkorea ja sehr eng mit den USA verbündet ist, durch den Süd-Nordkorea-Konflikt. Und seit 2012 gibt es es gibt kein offizielles Importverbot von koreanischem Kimchi nach China, aber es wird kein Kimchi importiert, weil China nämlich einen Trick angewandt hat. Die haben nämlich gesagt, naja, Kimchi, das ist ja nur eine Variation eines chinesischen Gerichts, nämlich Pao Chai, was auch fermentierter Kohl ist, aber durch unterschiedliche Zubereitungsweisen hat Pao Chai wesentlich weniger Labkulturen oder ist halt wesentlich weniger fermentiert als Kimchi. Aber weil China halt das als Kimchi als Variation von ihrem eigenen Gericht definiert, überschreitet Kimchi bestimmte Grenzwertvorgaben, die es für Pao Chai gibt. Und deswegen darf kein koreanischer Kimchi nach China importiert werden. Das ist natürlich offensichtlicher Blödsinn, weil es zwar unterschiedliche Gerichte eigentlich sind, aber das ist halt in dem Zusammenhang, dass China halt versucht, Korea dafür zu bestrafen, dass sie sich halt mit den USA verbündet haben oder mit den USA verbündet sind. Das wurde 2017 nochmal ein bisschen drastischer. Seit 2017 wird halt Kimchi in China fast komplett boykottiert und es gibt auch bestimmte chinesische Nationalisten, die überhaupt kein Kimchi mehr essen, weil 2017 Südkorea den USA erlaubt haben, Abwehrraketen in Südkorea zu installieren, die halt offiziell halt gegen Nordkorea sind, falls Nordkorea eine Atomrakete abschießt, dass man die dann runterholen kann. China ist ja offiziell mit Nordkorea verbündet und deswegen gibt es da auch im Bereich von Kimchi sehr, sehr große Differenzen und dass seit 2017 im Grunde koreanisches Essen in China oder auf jeden Fall unter chinesischen Nationalisten unter der offiziellen Doktrin fast schon geächtet ist. Schon ein sehr großes Politikum und ich finde das auch sehr spannend, dass halt, dass da so ein Gericht tatsächlich auch im Fokus von so einer politischen Geschichte steht. Seit 2013 ist Kimchi auch immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO und ist eines von zwei immateriellen Gegenständen, die von zwei Ländern quasi als immaterielles Kulturerbe anerkannt sind oder für zwei Länder anerkannt sind, weil 2013 hatte Südkorea eingereicht bei der UNESCO und 2015 hat es Nordkorea eingereicht bei der UNESCO und es wurde beides mal anerkannt, also Kimchi ist sowohl für Nord- als auch für Südkorea ein immaterielles Weltkulturerbe. Das andere kommt auch aus Korea, das ist nämlich das Lied Arirang, das ist ein koreanisches Volkslied, von dem es glaube ich irgendwie 600 Varianten gibt und so als die gesamtkoreanische Hymne gibt, also das ist sowohl in Nord- als auch in Südkorea ein sehr traditionelles Volkslied und das ist mit Kimchi das Weltkulturerbe, das immaterielle Weltkulturerbe von Korea und es gibt auch große Unterschiede zwischen Nord- und Südkorea, was die Kimchi-Produktion angeht. Das hat einerseits natürlich was mit den Zuständen in Nordkorea zu tun, also es gibt tatsächlich traditionellen Kimchi aus der Pyongyang-Region, den es auch schon gab, bevor es quasi den Staat Nordkorea gab. Und das hat sich jetzt nochmal verändert, dadurch, dass es halt viele Sachen in Nordkorea nicht gibt. Und es gibt große Hungersnöte dort. Und deswegen machen die Leute einfach aus allem Kimchi, was sie gerade zur Hand haben. Und auch wenn das nicht die traditionellen Zutaten sind. Und generell ist es so, wenn man mal von diesem Nordkorea-Problem absieht, dass Kimchi umso stärker fermentiert ist und umso, sag ich mal, schärfer oder auch salziger wird, umso weiter man nach Süden kommt. Weil im Norden ist es tendenziell immer ein bisschen kälter gewesen. Deswegen musste man dort das Kimchi nicht so stark fermentieren, sondern es war auch haltbar bei weniger Fermentation. Und im Süden, da war es immer tendenziell ein bisschen wärmer, ein bisschen feuchter auch. Da musste man dann das Kimchi schon stärker fermentieren und deswegen ist es halt einfach ein bisschen deftiger im Süden, weil dort einfach die klimatischen Bedingungen anders war. Und es ist dann auch sehr unterschiedlich. Also klar, die Regionen, die mehr am Meer wohnen, die tun in ihr Kimchi mehr so die frische Meeresfrüchte. Also es gibt auch Kimchi aus Austern zum Beispiel. Und in Zentralkorea wird dann einerseits halt diese Fischsoße verwendet, weil es ein Produkt ist, was man besser lagern kann. Aber da werden halt auch andere Sachen reingetan. Also zum Beispiel Rettichsorten, oder anderes Gemüse wird auch noch bei Kimchi fermentiert. Es gibt warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, es gibt offiziell 180 anerkannte Variationen von Kimchi. Die bekannteste Variation heißt Baechu Kimchi. Das ist halt einfach dieser fermentierte Kohl. Es gibt auch unfermentiertes Kimchi. Also man kann dieses Kimchi auch, oder es wird auch als so eine Art frischer Salat gegessen. Da mitten man einfach den frischen Kohl, reibt diese Chili-Paste drauf und lässt es dann einfach nicht fermentieren, sondern isst es dann sofort. Das ist dann auch ein Gericht, was dann halt traditionell während Kimjang gegessen wird. Also während man das produziert, fermentiert man dann halt nicht alles und dann nimmt einen Teil weg und isst es dann halt sofort, wenn man irgendwie auch was davon essen will, was man gerade hier verarbeitet hat. Es gibt dann noch Bossam Kimchi, wo dann quasi das Kimchi so ein komplettes Kohlblatt eingewickelt wird, also wie so eine Art Kimchi-Roulade, würde ich das mal nennen. Es gibt auch noch Baek Kimchi, das ist weißes Kimchi, also was dann ohne Chili-Pulver fermentiert wird, also dann eher das Kimchi, was wir vor dem 18. Jahrhundert oder vor dem 19. Jahrhundert kannten. Dann gibt es noch es gibt Kimchi, was ein bisschen fester ist, also was dann halt wie so ein Salat oder so aussieht. Es gibt auch noch sehr wasseriges Kimchi, also was dann wirklich in so einer Salzlake schwimmt und gar nicht so dicht gepackt ist, wie man es bei normalem Kimchi kennt. Und dann gibt es halt noch verschiedene Versionen, wo dann halt nur der Rettich fermentiert wird. Es gibt auch Kimchi mit Senfkörnern, mit Indian Mustard. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Variationen und das Kimchi, was wir wahrscheinlich eher kennen, ist halt nur dieses Baechu Kimchi, also das ist dieses traditionell mit Chili-Pulver fermentierte Kohl-Kimchi. Und das ist so eine kurze Abhandlung über die Geschichte des Kimchis. Ich denke, was wichtig mitzunehmen ist, ist halt einfach, dass das wirklich ein sehr, sehr essentielles Gericht der koreanischen Küche ist und selten als Hauptgericht fungiert, sondern ganz oft halt als Beilage, als Verdauungsbeilage auch, dass man es teilweise auch nach dem Essen isst, quasi die Verdauung nochmal ein bisschen anzuregen. Das ist auch, also Kohl hat ja auch eine sehr verdauungsfördernde Wirkung, gerade bei sehr fettem Essen. Das kenne ich zum Beispiel aus der chinesischen Küche, da gibt es halt diesen traditionellen chinesischen Bauerneintopf, der sehr fettig und sehr scharf ist und da wird halt immer Kohl dazu gereicht, um halt quasi die Verdauung dieser vielen Fettzutaten nochmal ein bisschen anzuregen. Und die gleiche Funktion hat dann auch Kimchi in der koreanischen Küche. Es gibt da noch einen sehr traditionellen Eintopf, den wahrscheinlich viele Koreaner so als das Gericht kennen, was Mutter halt früher gemacht hat. Das ist Kimchi Jjigae. Und das ist halt einfach ein Eintopf, der zu großen Teilen aus Kimchi besteht und dann halt mit Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Tofu, Thunfisch zum Beispiel gemacht wird oder mit Schweinefleisch oder auch mit anderen Meeresfrüchten. Und das ist dann tatsächlich ein Kimchi-Hauptgericht. Also das ist dann halt einfach ein großer Eintopf mit viel Kimchi drin, der halt dann von der Familie komplett gegessen wird. Das war es so ein bisschen über auch die verschiedenen Variationen von Kimchi. Und jetzt kommt natürlich die traditionelle Frage und ich glaube, ich kenne schon die Antwort. Kai, hast du schon mal Kimchi gegessen?
Nicht nur gegessen, sondern auch gemacht. Und ich habe mir vor Ewigkeiten mal aus dem Internet ein Rezept rausgesucht und das Schöne war daran, die Koreaner verwenden häufig auch Zucker in den Rezepten, einfach auch um die Gärung wahrscheinlich ein bisschen zu befördern. Und ich hatte ein Rezept gefunden, das statt Zucker mit verschiedenen Sorten Obst arbeitet, also Äpfeln, Weintrauben oder Birnen kann man da nehmen. Ich denke auch so als Starter, gerade Weintrauben, aber ich denke Äpfel auch, enthalten ja auch an der Oberfläche diese natürlichen Mikroorganismen, die dann so eine Gärung einleiten können. Nicht, dass Kohl an sich das nicht auch hätte. Ich denke, da im Vordergrund steht da der Süßungsaspekt. Aber ja, ich habe also Kimchi aus dem Chinakohl gemacht, so wie man es meistens kennt, aber auch schon aus Rettich, aus dem Pak Choi, also diesen kleinen Grünkohl und verschiedenen anderen Sorten, sogar aus Karotten, weil ich mal irgendwann so einen halben Zentner Sack Karotten gekauft hatte, hatte ich gedacht, komm, ich probiere mal aus, ob man das auch irgendwie mit der Kimchi-Würze fermentieren kann. Und ja, das ging ganz gut. Also das funktioniert eigentlich so gut, also wie so gut wie mit jedem Gemüse.
Generell fermentieren, das ist, wenn man einmal mit Fermentieren anfängt, dann dann irgendwann probiert man alles mal aus zu fermentieren. Also ich habe zum Beispiel gerade eine Fermentation am Laufen, wo ich Knoblauch in Honig fermentiere. Was ja, also Honigfermentationen sind ja Fermentationen, die tendenziell sehr, sehr lange brauchen, also bis zu einem Jahr. Ich habe aber schon dran genascht und das ist extrem lecker. Also das ist gerne so über Pizza, wenn man so eine Pizza fertig gebacken hat und dann nochmal ein bisschen Knoblauchhonig drüber träufeln. Das ist extrem geil. Aber
hast du das von Brad Leone?
Also ja, ja.
It's Alive? Ja. Das wollte ich auch nochmal ausprobieren.
Das habe ich dort auch gesehen, aber solche Inspirationen bekomme ich auch gerne aus meinem Kimchi-Subreddit, Schwachsinn, aus meinem Fermentations-Subreddit natürlich, wo die wirklich alles Mögliche probieren. Genau, Kimchi habe ich auch gemacht. Ich glaube, es war das erste, was ich probiert habe. Aber ich hatte damals nicht dieses Gochugaru, also diese traditionelle Chili-Mischung. Deswegen war ich nicht so hundertprozentig mit zufrieden. Ich habe jetzt mir Gochugaru bestellt und werde mal demnächst eine neue Ladung Kimchi ansetzen und dann versuchen, das nochmal wirklich diesen Kimchi-Geschmack, den ich aus dem Restaurant kenne, nachzubauen. Das ist ja auch in der Herstellung ganz spannend. Das ist ja nicht einfach, dass da wie beim Sauerkraut Kohl geraspelt wird, sondern der Kohl wird ja fast schon ganz gelassen und dann wird quasi so in jedes einzelne Blatt so ein bisschen Kimchi einmassiert, diese Gochugaru-Paste einmassiert. Und dann hat man
also ich kenne verschiedene Varianten tatsächlich mit den ganzen Kohlköpfen oder teilweise werden sie dann auch geviertelt oder halbiert. Natürlich, sonst bekommt man ja diese Würzpaste da gar nicht rein gearbeitet. Ja. Aber ich mache meistens dann so 2-3 Zentimeter breite Streifen, also dass ich den so in der Breite kleinschneide, den Kohl, damit es quasi gleich servierfertig ist, wenn es aus dem Gärbehälter kommt. Ja.
Es gibt hier auch eine YouTuberin, die ich extrem gerne bei koreanischen Gerichten schaue, nennt sich Mangji. Die hat auch irgendwie 4,35 Millionen Abonnenten. Und da gibt's ein traditionelles Kimchi-Rezept. Sie macht hier Tong Baichu Kimchi, also wahrscheinlich eine Version halt dieses oder am weitest verbreiteten Kimchi, was man so kennt. Ich sehe, sie macht auch hier so ein bisschen Rettich rein. Und ganz viele, also man denkt ja immer so Fermentation und was ich jetzt gar nicht auch erwähnt habe, es gibt auch diese traditionellen Kimchi-Behälter, Ongi, die dann halt wirklich im Boden vergraben wurden früher, sodass halt der Kimchi nicht friert. Und dann hatte man halt als Familie irgendwie so 3-4 Ongi-Behälter, wo dann der Kimchi für den Winter eingelagert wurde. Mittlerweile gibt es auch wirklich eine große Auswahl an Kimchi-Kühlschränken.
Ja, wollte ich auch erwähnen, wenn du das nicht gemacht hättest.
Genau.
Aus den gleichen Gründen, warum es nicht auf der Raumstation so willkommen war, möchte man natürlich auch nicht, dass alles im Kühlschrank nach Kimchi duftet oder schmeckt. Darum gibt es dafür einen getrennten Kühlschrank.
Ja, also irgendwie, ich habe auch gelesen, hat nochmal andere Eigenschaften irgendwie, da wird, die Luft zirkuliert da nicht so sehr und es ist, glaube ich, nicht so kalt drin. Ich glaube, es gibt auch Kühlschränke, die dann auch gleich mit UV dein Kimchi dann sterilisieren, wenn er fertig fermentiert ist. Also da kannst du, klar, Korea ist ja auch technologisch sehr fortgeschritten, da kannst du dir bestimmt auch einen kaufen, der dir dann per Bluetooth sagt, wenn dein Kimchi fertig ist. Genau, also das ist, aber Kimchi ist schon sehr geil, also ich esse das ja persönlich gerne, ist mein Lieblingsgericht auf Pommes, wenn du so Pommes machst und dann so ein bisschen Kimchi drüber, das ist schon richtig cool. Ich snack das auch gerne einfach so weg und ich werde auch irgendwann mal, wenn ich jetzt wieder Kimchi habe, dieses Kimchi-Chige ausprobieren, also diesen Eintopf, weil da gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob du diesen Netflix-Film kennst, Always Be My Maybe mit Ali Wong und wo es quasi sie spielt, es ist eigentlich so eine ganz klassische Rom-Com, sie spielt so eine Köchin, die also so eine High-End Hipster-Köchin, die halt so ganz viele koreanische Restaurants aufmacht und da geht es auch um dieses Kimchi-Chige und seitdem habe ich da richtig Bock drauf, weil es sieht auch richtig geil aus und so ein Gericht, was zu großen Teilen aus Kimchi besteht, das kann nur gut schmecken.
Das stimmt, ja. Zu den Kimchi Fries, die ja auch so ein Hipster-Trend-Food sind, wollte ich noch erzählen. Ich habe tatsächlich, als ich mal sehr viel Kimchi hatte und das hält sich zwar auch, aber es wird natürlich immer saurer. Also am Anfang kann man es fast wie einen Salat essen, so einen Beilagensalat. Das ist dann halt sehr knackig und frisch und im Laufe der Fermentation wird es halt immer saurer und auch weicher. Und dann hatte ich irgendwann ein Kimchi, das zwar genießbar war, aber halt so für den Konsum halt halt ziemlich sauer. Das habe ich dann getrocknet und habe dann ein Kimchi-Pulver daraus hergestellt.
War das das, was du auf dem Potstock mit hattest?
Ganz genau. Also das vorletztes so, Potstock.
Das hätte ich auch so löffeln können, ganz ehrlich. Das war so geil, das habe ich mir am Schluss über alles drüber gemacht, was beim Potstock gab. Ja, bevor wir uns jetzt in Rezepten verlieren, kommt jetzt die traditionelle Abschlussfrage. Kai, was hast du denn fürs nächste Mal vorbereitet?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Moment noch gar nichts. Ich habe lasst euch überraschen. Also ich habe mir jetzt noch, ich könnte jetzt mal unsere Themenliste öffnen und mir spontan eins aussuchen. Sonst können wir natürlich auch mal wieder die Optionen für unsere Hörerinnen und Hörer öffnen. Das war ja in der ersten Staffel wunderbar. Da kamen sehr viele Vorschläge. Vielleicht lege ich mich gar nicht mal so fest, sondern frage euch oder bitte euch, eure Lieblingsthemen mal vorzuschlagen, sei es Speisen, Personen, was haben wir noch? Orte haben wir noch gar nicht. Vielleicht machen wir noch eine Rubrik auf.
Irgendwelche Restaurants oder so. Das wäre genau. Auch mal spannend.
Ja, eben. Wir haben ja quasi das Feld der Kulinarik ja nur angekratzt. Also wenn euch von irgendeinem kulinarischen Thema die historische Seite interessiert, schreibt uns gerne auf Twitter @Zeitspeise oder in die Kommentarzeile hier im Blog. Und dann gucken wir, also wahrscheinlich kommen mehr Vorschläge, als wir dann quasi zeitnah bearbeiten können. Also seid nicht böse, wenn euer Vorschlag nicht direkt verwendet wird. Das landet hier aber alles in unserem Themenspeicher. Wir haben hier auch noch reichlich, also herrscht keine Not. Von daher, sage ich jetzt einfach mal nicht, welches Thema nächstes Mal drankommt. Und wir verabschieden uns für heute.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.